Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Haider. Am 2. März ist Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und weil das so ist, widmen wir diese kleine Reihe Entscheider treffen Haider im Februar den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien zur Hamburger Bürgerschaftswahl, CDU, FDP, SPD, Grüne und Linke. Die AfD möchte nicht dabei sein, das müssen wir dann akzeptieren. Die hat gesagt, dass ihr Spitzenkandidat keinen Podcast macht und dann ist das so. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen Spitzenkandidaten dabei habe in diesem Podcast, der tatsächlich die Chance hat, Hamburger Bürgermeister zu werden und der ein Leben hat, das hamburgischer eigentlich nicht sein könnte. Man muss sagen, es fehlen fast nur noch zwei Dinge. Entweder müsste er nochmal beim Hamburger Abendblatt arbeiten oder er müsste Hamburger Bürgermeister werden. Denn er war Torwart beim HSV. Er hat eine Ausbildung bei der Hamburger Sparkasse gemacht. Und er hat an der Uni Hamburg studiert. Zwischendurch hat er noch Zivildienst gemacht in Hamburg. Auch in einer Hamburger Institution, Hospital zum Heiligen Geist. Also viel mehr Hamburg geht eigentlich gar nicht. Und jetzt will er tatsächlich Bürgermeister werden oder, ich habe nochmal nachgelesen, auf jeden Fall in Regierungsverantwortung kommen. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Ich freue mich auf Dennis Thering, den Spitzenkandidaten der Hamburger CDU für die Bürgerschaftswahl. Lieber Herr Thering, Torwart beim HSV, das haben alle so im Hinterkopf nochmal, das war so bis zur B-Jugend. Und dann passierte was? Dann gab es ein Knieproblem.
Ja, tatsächlich. Ich habe in der B-Jugend und in der A-Jugend beim HSV gespielt. In der Hamburger Auswahl war eine tolle Zeit. Und ja, dann habe ich mich leider schwer am Knie verletzt. War gut 8 Monate raus. Habe dann ein bisschen den Anschluss verpasst. Habe dann noch in der B-A-Jugend Bundesliga in Mümmelmannsberg gespielt. Und bin dann noch ein bisschen durch Hamburg getingelt. Damalige Verbandsliga, Oberliga gespielt. Und war eine gute Zeit. Ich habe viel vom Fußball gelernt, viel mitgenommen und möchte davon überhaupt nichts missen.
Das heißt aber normalerweise, wenn die Knieverletzung nicht gekommen wäre, wären Sie dann jetzt... Na, jetzt nicht mehr vielleicht, aber hätte es eine Chance gegeben, für den HSV in der Bundesliga zu spielen?
Ja, jetzt wäre ich mit 40 wahrscheinlich schon ein bisschen alt, wobei ich hatte gelesen, dass Manuel Neuer jetzt auch nochmal um ein Jahr verlängert hat. So viel jünger ist er ja auch nicht. Ja, man weiß das im Fußball nie. Ne? Wir haben so viele gute Fußballer und ja, ich gehörte sicherlich zu den Besseren auf meiner Position, aber ob es dann am Ende für ganz vorne für einen Profikader gereicht hätte, man weiß es nicht. Ich habe bei den Profis regelmäßig mittrainiert, also der Anschluss war da und ich hatte natürlich diesen absoluten Willen, Fußballprofi zu werden und vor allem natürlich bei unserem HSV. Hat nicht funktioniert, jetzt bin ich Politiker, macht auch Spaß. Also hat alles seine Zeit gehabt und vielleicht sollte es genauso kommen.
Was sagt es über einen Menschen aus, wenn er Torwart wird in einer Mannschaft, in der die meisten nicht Torwarte sind? Es gibt immer, oder es gab immer so diese Legende, die Linksaußen und die Torwarte, die haben irgendwie, die sind was Besonderes.
Ja, das stimmt. Links außen kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber natürlich ist das Torwartspiel nochmal was ganz anderes. Du bist immer der letzte Mann, auf den es ankommt. Wenn der einen Fehler macht, ist das Ding meistens im Tor. Aber genau das hat mich auch so gereizt, diese Verantwortung schon früh zu übernehmen, zu wissen, okay, wenn du einen Fehler machst, gibt's ein Gegentor, aber du kannst am Ende auch der sein, der den Unterschied macht, der vielleicht in der 93. Minute einen Elfmeter hält beim Stand von 1-0 und dann gewinnst du das Ding. Oder im Elfmeterschießen gegen St. Pauli im Pokal-Halbfinale erinnere ich mich noch gut dran, wo ich 2 Elfmeter gehalten habe. So, das sind Momente, die vergisst du nicht und dann weißt du auch, warum du dich fürs Torwartspiel entschieden hast.
Und was kann man dann lernen aus dem Sport für die Politik, dass erstens, dass Niederlagen dazugehören, dass es immer eine Chance gibt, dass das Spiel erst zu Ende ist, wenn es zu Ende ist? Was sind so die Lerneffekte?
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Das ist wie in einem Wahlkampf auch. Jetzt haben wir noch gut 3 Wochen bis zur Bürgerschaftswahl und da ist alles noch möglich. Also es geht sicherlich dann auch noch in die Verlängerung, Nachspielzeit, alles was dazugehört. So, und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber insgesamt, glaube ich, hat man viel gelernt, gerade was das Thema Teamplay angeht. Und so jemand bin ich heute in der Politik auch noch, der sagt, das ist keine One-Man-Show, sondern am Ende kannst du das Ding nur gewinnen, wenn du ein gutes Team um dich hast, wenn man ein Rädchen ins andere zusammenpasst und von daher hat der Fußball mich geprägt, mir viel mitgegeben, auch für die politische Arbeit.
Wir wollen die Leute ja auch in diesem Podcast, also die Spitzenkandidaten, ein bisschen besser kennenlernen, für was sie politisch wollen. Dafür gibt es noch andere Formate, darüber sprechen wir gleich auch noch, gar keine Frage. Aber deshalb würde mich eins interessieren, was ja so faszinierend ist bei vielen Menschen in Hamburg. Wer in Hamburg aufgewachsen ist, neigt dazu, ich gehöre auch dazu, eigentlich in Hamburg bleiben zu wollen. Und das ist bei Ihnen total faszinierend, dass praktisch Ihr ganzes berufliches Leben hat sich in Hamburg abgespielt. Ich habe nochmal gesagt, HSV, Zivildienst im Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel, Ausbildung bei der HASPA, dann haben Sie bei Pflegen und Wohnen, was ich auch nicht wusste, gearbeitet. Mhm. Ist das Zufall oder war klar, ich will in diesem schönen Hamburg bleiben?
Nein, das war schon ganz bewusst so gewählt. Für mich ist Hamburg die schönste Stadt der Welt. Ich fühle mich hier unglaublich wohl. Bin froh, mit meiner Frau unsere Tochter hier großziehen zu dürfen, bei allen Herausforderungen, die die Stadt hat. Aber ich hatte nie das Interesse, mich beruflich mal weg aus Hamburg zu orientieren. Hab dann an der Uni Hamburg auch studiert. Das war eine gute Zeit. Danach noch 7 Jahre beim großen Pflegeheimbetreiber bei Pflegen und Wohnen gearbeitet. Also ja, man kann schon fast sagen, mehr Hamburg geht nicht. Und jetzt fehlen noch 2 Dinge, Bürgermeister und beim Abendblatt zu arbeiten. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Bürgermeister und vielleicht treffen wir uns dann mal hier beim Abendblatt.
Lustig, was war die Diplomarbeit in der Uni?
Das war schon Bachelor, Master. Okay. Ich habe den Bachelor gemacht in Politikwissenschaften, wollte eigentlich den Master noch draufsetzen, aber habe dann ein gutes Angebot, wie gesagt, bei Pflegen und Wohnen bekommen und habe dann gesagt, alles klar, dann gehe ich jetzt wieder zurück ins Berufsleben und das war auch die richtige Entscheidung.
Aber gab es einen Abschluss? Arbeit?
Ja, die gab es.
Zu welchem Thema?
passt ganz gut. Ich habe damals die Bundestagswahl, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2013 habe ich aufgehört zu studieren. Ich glaube, das war die Bundestagswahl 2012 oder so, irgendwie in dem Dreh. Habe ich analysiert und habe analysiert, welchen Einfluss Wahlwerbung auf die Wahlentscheidung der Menschen hat. Und das kann ich natürlich jetzt in unserem Wahlkampf tatsächlich auch ganz gut anwenden. Das war extrem spannend, hatte wohl zuvor auch so noch keiner gemacht. War sehr aufwendig, weil ich viele Interviews geführt habe, aber auf jeden Fall interessante Dinge bei rumgekommen.
Was hat denn Wahlwerbung für einen Einfluss? Geht es da um die Plakate oder um was geht es ja?
Also zur damaligen Zeit, der Wahlkampf hat sich natürlich jetzt auch nochmal extrem verändert. Viel hat sich in die sozialen Medien, ins Internet verlagert, aber zur damaligen Zeit, und da wird sich heute nichts dran geändert haben, das Wahlplakat ist schon noch das Mittel der Wahl, wo viele sagen, okay, ich merke jetzt erst, dass überhaupt Wahlkampf ist. Wenn dann der Slogan auch noch ganz gut passt, dann funktioniert das. Aber vor allem auch die persönlichen Gespräche sind ganz, ganz wichtig. Das habe ich damals erforscht und rausbekommen und das mache ich heute ja auch noch. Ich bin viel in der Stadt unterwegs mit den Menschen im Gespräch, weil das gibt mir ganz, ganz viel und man lernt die Stadt einfach noch besser kennen.
Sie haben etwas gemacht, Sie haben sich schon, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, im Februar 2023 entschieden, mehr oder weniger entschieden, damals Vorsitzender der CDU in Hamburg zu werden, aber auch mit dem Hintergrund, ich will Spitzenkandidat werden und haben dann das gemacht, was haben dann sehr früh angefangen, Wahlkampf zu machen. So ein bisschen nach dem Modell von Daniel Günther aus Schleswig-Holstein. Der hat nicht früh angefangen, aber der hat dann extrem viel so im Hintergrund Haustürwahlkampf gemacht, ist zu den Vereinen, zu den Verbänden, zu Clubs, was ich immer gegangen hat, dann sich so eine Art Fangemeinde da aufgebaut. Was war das Ziel damals? Warum haben Sie gesagt, ich fange so früh an?
Also für mich war klar, als ich 2020 Fraktionsvorsitzender wurde, dass ich dann auch bereitstehe, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Habe dann 2,5 Jahre später auch den Landesvorsitz noch übernommen. Das war eine richtige Entscheidung, weil Partei und Fraktion einfach dann auch zusammengehören. Und für mich war klar, dass ich dann auch Spitzenkandidat werde und die Verantwortung übernehme, die CDU in die anstehende Bürgerschaftswahl zu führen. Aber natürlich habe ich die Zeit, die letzten 5 Jahre, aber auch schon davor, sehr intensiv genutzt, bei Vereinen, Verbänden, Institutionen, Unternehmen zu sein und einfach zu sagen, ich bin da, ich höre euch zu, ich kümmere mich um eure Anliegen. Und das ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung jetzt für den Wahlkampf, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das werde ich auch weiterhin sehr intensiv machen, mache ich jetzt im Wahlkampf auch. Es war nicht nur eine Wahltaktik, sondern vor allem auch ein großes Interesse an den Menschen in Hamburg, weil nur wenn du mit denen im Austausch bist, wenn du unterwegs bist, lernst du die Stadt auch so kennen, wie du es brauchst, um am Ende ein guter Bürgermeister zu sein.
Und jetzt sind wir sozusagen mitten im Wahlkampf. Das ist die Endphase. Ist eigentlich das, was Sie damals geplant hatten, ausgelegt auf diese Wahl oder ist es ausgelegt auf langen Atem? Ne? Wie ein beste Beispiel, Ole von Beuys, der mehrfach angetreten ist, Friedrich Merz, der mehrfach angetreten ist. Und man lernt ja an der Politik, wenn man sein Ziel erreichen will, dann gehört es auch dazu, dass man mal nicht gewinnt und dass man dann eben halt nicht aufgibt.
Genau, das lernt man auch beim Fußball, dass Niederlagen auch dazugehören, aber über Niederlagen mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Wir wollen diese Wahl gewinnen, diese 25er-Wahl. Dafür haben wir uns gut vorbereitet, das ist unser Ziel. Aber für uns war auch klar, als ich nach der letzten Wahl die Fraktion übernommen habe, dass das kein Sprint, sondern Marathon ist. Und natürlich, wenn du kandidierst, musst du auch immer einrechnen, dass es vielleicht beim ersten Mal nicht funktioniert. Und Ole von Beust hat gezeigt, wie es funktionieren kann, Friedrich Merz auch. Und von daher werde ich mich nicht aus dem Staub machen. Ich werde weiterhin meiner Verantwortung gerecht werden und habe große Freude daran, die CDU zu führen. Und klar ist, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann stecken wir nicht auf, dann versuchen wir es 5 Jahre später, das ist gar keine Frage. Aber jetzt ist der Fokus voll auf der kommenden Wahl und die wollen wir auch gewinnen.
Auf jeden Fall sieht es ja so aus, und das kann man heute schon sagen, 3 Wochen vor der Wahl, die CDU wird zu den Gewinnern gehören. Das hängt damit auch damit zusammen, dass sie ein großer Verlierer war bei der Bürgerschaftswahl vor 5 Jahren mit knapp 11%, ne, ungefähr. In den Prognosen, Umfragen, Prognose ist Quatsch, Umfragen liegen sie jetzt zwischen 17% und 20%. Bei den meisten waren es um die 20%. Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Grünen, was ja schon mal erstmal, was die Umfragen angeht, ein Erfolg ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, was auf der Bundesebene passiert. Eine Woche vor der Wahl ist die Bundestagswahl in Hamburg. Was hat das für Auswirkungen für die CDU in Hamburg? Kann man das sagen? Ist das ein Rückenwind? Ist das ein Gegenwind? Ist das gar nichts?
Ja, da macht man sich natürlich auch Gedanken drüber. Hilft das nicht? Peter Tschentscher hat für sich oder meint erkannt zu haben, dass es besser ist, getrennt zu wählen. Deshalb hat er sich ja gegen einen gemeinsamen Wahltermin entschieden. Ich hätte es schöner gefunden, wenn wir zusammen gewählt hätten, allein aus organisatorischen Gründen, dass die Menschen nicht zweimal zur Wahl müssen. Aber ob das jetzt hilft oder nicht, das werden wir am 2. März um 18 Uhr sehen. Ob es hilft, dass es Rückenwind gibt oder ob es vielleicht auch Gegenwind gibt. Ich nehme die CDU als sehr geschlossen wahr, sehr entschlossen auf Bundesebene, in Hamburger sowieso. Und wenn wir jetzt auf Bundesebene ein starkes Ergebnis einfangen, wovon ich ausgehe, kann das natürlich auch nochmal einen Schub und einen Rückenwind hier bei uns in Hamburg entwickeln. Aber genau sagen können wir es dann erst am 2.3. um 18 Uhr.
Interessant war natürlich etwas, was passiert ist, womit niemand gerechnet hat. Die CDU auf Bundesebene sah und sieht nach wie vor lange aus wie der Sieger, und ich habe dieses Bild jetzt auch schon mehrfach benutzt, und bei Ihnen passt es aber am besten, weil Sie sich mit Fußball auskennen. Es war ja so ein bisschen so 75. Minute, man führt 2-0, 3-0 und dann nimmt man in der Regel einen Stürmer raus und bringt einen Verteidiger und wir riskieren nichts mehr, das Ding ist durch. Mein Gefühl ist, Friedrich Merz hat genau das Gegenteil gemacht, hat irgendwie 2 Verteidiger rausgenommen, nochmal einen Stürmer rauf, und man hat das Gefühl, er will 5-0, 6-0 gewinnen. Er hat das selber All-In genannt. Wie überrascht waren Sie darüber?
Also, klar kann man das so machen, dass man dann auf Ergebnis halten spielt. Aber ich glaube, die Situation war eine komplett andere. Wenn wir uns angucken, was in Mannheim passiert ist, in Solingen, am Freitag vor Weihnachten in Magdeburg, jetzt in Aschaffenburg, wo ein 2-jähriges Kind bestialisch ermordet worden ist, war Friedrich Merz, und so habe ich ihn auch lange nicht erlebt, emotional sehr berührt, angefasst und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt handeln. Die Situation ist eine komplett andere. Wir können nicht weiter zuschauen, wie vielleicht noch mehr von diesen fürchterlichen Terroranschlägen in unserem Land passieren. Und deshalb hat er auf Angriff geschaltet, hat einen Verteidiger rausgenommen, noch einen Stürmer eingewechselt. Ob sich das am Ende auszahlt, wird man sehen. Aber er ist das Risiko gegangen. Und ich finde, ich habe lieber Politiker, die dann auch mal Risiko eingehen, wenn sie für ihre Überzeugung kämpfen, als jemand, der sich zurückzieht und sagt, komm, ich verwalte jetzt das Ergebnis, ich werde sowieso Kanzler. Das ist nicht seine Art. Und beim Parteitag in der vergangenen Woche, muss ich sagen, war eine unglaubliche Stimmung, großer Zuspruch für Friedrich Merz. Die Partei steht geschlossen hinter ihm.
Trotzdem war es natürlich dann so, als sich das Ganze dann legte, ist das falsche Wort, aber als es passiert war, wo waren die großen Demonstrationen? Natürlich in den großen Städten. So, in den großen Städten, das kann den Berlinern jetzt egal sein, wobei da Ihr Kollege, der regierende Bürgermeister, auch sagt, ich hätte dem ganzen Kram sowieso nicht zugestimmt. Ihnen kann es nicht egal sein, wenn kurz vor so einer Wahl hier 100.000 war es nicht, zwischen 65.000 und 80.000 Menschen auf die Straße gehen, offiziell gegen rechts demonstrieren, aber in gewisser Weise auch gegen die CDU. Da gibt es dann Gruppen, die tatsächlich dann sagen, ganz Hamburg hasst die CDU, was natürlich
absolut einer zu viel ist. Das kennt man bisher von ganz Hamburg hasst die AfD. Es gab Übergriffe, wir haben im Abendblatt darüber berichtet, dass die CDU Infostände abgesagt hat aus Sorge um die Mitarbeiter. Das ist ja nicht etwas, was man sich so kurz vor der eigenen Wahl, an die in Klammern der Friedrich Merz natürlich nicht denkt, der denkt nicht an die Hamburger Bürgerschaftswahl, dass man sich das wünscht als CDU-Spitzenkandidat. Ne?
Das ist natürlich das gute Recht, von jemandem auch demonstrieren zu gehen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja auch unserer starken Demokratie geschuldet und auch ein Verdienst unserer Demokratie, dass man ein Demonstrationsrecht hat, finde ich super. Wenn das aber dazu führt, dass die Stimmung derart vergiftet wird, dass unsere Parteizentrale angegriffen wird, dass Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch vor allem ehrenamtliche Wahlkampfhelfer an den Infoständen attackiert werden, beleidigt werden, wirklich aufs Übelste Angst haben, zu Infoständen zu kommen, sich für die CDU zu engagieren, dann hat das ein Maß erreicht, was völlig inakzeptabel ist. Und anstatt, dass Bürgermeister Peter Tschentscher in erster Reihe bei den Demonstrationen vorne mitläuft, hätte ich mir gewünscht, dass er zur Mäßigung aufgerufen hätte und gesagt hätte, so funktioniert es nicht. Auf einer Demo mitzulaufen, wie Sie es richtig gesagt haben, wo gebrüllt wird, ganz Hamburg hasst die CDU, wo gefordert wird, dass die CDU verboten wird, fand ich das schon sehr beachtlich, sehr bemerkenswert. Ich hätte mir da tatsächlich eine andere Reaktion eines Bürgermeisters gewünscht und auch erwartet, wenn die größte Oppositionspartei derart angegriffen wird.
Aber was heißt es für die CDU? Also weil natürlich in Hamburg die Wahrnehmung eine andere ist, offensichtlich. Katharina Fegebank, die ja vor einer Woche in diesem Podcast zu Gast war, hat unter dem frischen Eindruck der Dinge, die am Mittwoch im Bundestag passiert sind, gesagt, mir fehlt wirklich jetzt endgültig die Fantasie für eine Zusammenarbeit mit der CDU, zwischen Grünen und CDU. Auf Bundesebene hat man immer den Eindruck, boah, wer weiß, ob die das nicht doch noch kassieren, weil da gibt es keine Alternative für die Grünen. Wenn sie nicht mit der CDU zusammengehen, dann sind sie nicht in der Regierung, sondern in der Opposition. In Hamburg aber gibt es natürlich immer die Alternative zu sagen, wir machen mit Rot-Grün weiter.
Ja, mir fehlte auch schon im Gegensatz dazu schon lange die Fantasie mit den Grünen in Hamburg bei den inhaltlichen Vorstellungen, die ja zum Teil in der Verkehrspolitik, Sicherheitspolitik extrem weltfremd sind, zu koalieren. Also das beruht nicht nur auf Einseitigkeit, okay, sondern ausdrücklich auch auf Gegenseitigkeit. So, was das am Ende für Hamburg bedeutet, das werden wir auch am 2.3. sehen. Ich kann nur sagen, wir bekommen sehr viel Zuspruch für unsere Position. Wir sehen, dass 2/3 der Menschen in unserem Land das gut finden, dass Friedrich Merz diesen 5-Punkte-Plan beschlossen hat. Und wir sehen, dass auch die Mehrheit der SPD-Wähler diesen 5-Punkte-Plan unterstützen, weil sie sagen, es reicht, so geht's nicht weiter. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wir sehen auch als CDU Hamburg, dass wir alleine am letzten Wochenende über 40 Neueintritte in die CDU Hamburg hatten. Im Gegenzug 5 Austritte. Also von daher merkt man, das Interesse ist groß, der Zuspruch ist groß. Was das aber am Ende bedeutet, wird man sehen, wir werden weiter kämpfen für die richtigen Dinge. Über das Thema Migration sind es natürlich das Thema Verkehr, Sicherheit, Wirtschaft. Wir haben so viele Dinge, die in Hamburg nicht funktionieren, die besser werden müssen. Und darum geht es jetzt, das Thema wieder in den Vordergrund zu stellen. Das ist SPD und Grün natürlich nicht ganz recht, aber für uns kommt es darauf an, die Stadt fit zu machen für die Zukunft. Und da müssen wir auch über die anderen wichtigen Dinge sprechen.
Reden wir gerne darüber. Fangen wir aber an mit der Migration, weil es so interessant ist, dass ich den Eindruck habe, verbessern Sie mich da, dass teilweise die Menschen gar nicht mehr genau wissen, was passiert. Nehmen wir mal das Beispiel mit den Grenzkontrollen. Diese Aufregung über die Grenzkontrollen, die die CDU einführen wollte. Wo man ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, sagt, Moment, die gibt's ja schon längst. Ja. Also die ist ja unter der Ampel eingeführt worden. Es gibt Grenzkontrollen und dann gibt's die Aufregung über Menschen sollen zurückgewiesen werden und alle denken, das ist doch jetzt die super Lösung. Ich habe nochmal nachgeguckt, im Jahr 2024 sind 40.000 Menschen an deutschen Grenzen zurückgewiesen worden. Also, will damit sagen, genau das Gleiche mit, wir müssen die Zahl der Asylbewerberanträge reduzieren, auch das ist passiert, also das gibt es alles. Die Frage, die ich mir stelle, ist, würde das diese Verbrechen, über die wir uns ja zu Recht aufregen, würde das verhindern, wenn einfach keiner mehr reinkommen würde in dieses Land? Oder haben wir nicht ein grundsätzliches Problem mit unserem Rechtsstaat, dass der eben halt, wie soll ich sagen, nicht zum Teil dysfunktional ist und man das an diesen Stellen halt besonders merkt?
Ja, das ist ja das Absurde. Also vieles von dem, was dort jetzt nochmal gefordert worden ist, ist zum Teil schon in der Umsetzung. Also wir sehen gerade bei der Fußball-Europameisterschaft, wie sinnvoll und wie wirksam Grenzen an der deutschen Außengrenze sind. Das wollten SPD und Grüne lange nicht wahrhaben. Und das, was in diesem Papier drin gestanden hat, und das ist ja auch das, wo ich Peter Tschentscher auch einen schweren Vorwurf mache, das hat er als Ministerpräsident auf der Ministerpräsidentenkonferenz mitbeschlossen und stellt sich jetzt hin und sagt, das kann ja alles gar nicht wahr sein, wie kann man nur, und unterstützt die Union nicht dabei, diese wirklich wichtigen Dinge auch für Hamburg umzusetzen. Mhm. Deshalb finde ich die Diskussion ein Stück weit auch unehrlich. Und klar ist, wenn wir das konsequent durchsetzen, ja, dann wird unser Land auch ein Stück sicherer werden, weil wir müssen gucken, dass wir die illegale Migration beenden. Das, was illegal ist, kann nicht stattfinden. Mhm. Und wir müssen legale Migration zu uns nach Deutschland in den Arbeitsmarkt vorantreiben. Auch das ist wichtig für die Wirtschaft. Und dann hört man von SPD und Grünen immer, ja, das funktioniert ja alles nicht. Also vieles ist schon in der Umsetzung. Wenn wir uns andere Länder angucken, wie zum Beispiel Frankreich, funktioniert das dort ganz hervorragend. Und es gibt ja jetzt sogar ein Papier aus dem Bundesaußenministerium, die sagt, nee, rechtlich gibt es da keine Bedenken für. Das ist eine durchschaubare Taktik gewesen von SPD und Grünen, zu sagen, es ist alles rechtlich gar nicht möglich. Doch, es ist möglich. Man muss es nur umsetzen. Und wir haben jetzt Klarheit. SPD und Grüne wollen die illegale Migration nicht begrenzen. Wir wollen sie beenden. Und von der SPD höre ich bisher immer nur alles, was nicht geht. Aber ich habe bis heute nicht gehört, was denn geht, um diese illegale Migration zu beenden. Und das ist zu wenig für eine Kanzlerpartei, aber auch zu wenig für eine Bürgermeisterpartei.
Aber mein Punkt ist noch ein anderer gewesen. Also die Forderung, es soll Grenzkontrollen geben. Die Forderung, es soll Abweisungen an den Grenzen geben. Das gibt es alles schon. Also es gibt seit in diesem Jahr, es gibt Grenzkontrollen, ne, weiß man selber, wenn man mal aus Österreich, so wie ich, ins Land kommen möchte, da wird man langsam fahren, da wird reingeguckt und dann werden wir durchgewunken, und dann aber andere vielleicht nicht. So, und es gab 40.000 Abweisungen. Was ich damit sagen will, also es gibt es jetzt schon und trotzdem hat es diese schrecklichen Verbrechen gegeben. Meine Frage ist halt, haben wir nicht vor allen Dingen ein Problem, dass sozusagen das System unseres Rechtsstaats, so wie es ist, offensichtlich nicht dazu führt, dass Menschen, die mehrere Verbrechen begangen haben, dann auch entsprechend bestraft werden. Ich erzähle da immer gerne die Geschichte eines Hamburger Kaufmanns, der mir sagte, irgendwie, er hat mal einmal seine Umsatzsteuererklärung zu spät abgegeben und hat 3 Tage später oder 4 Tage später sofort ein Schreiben vom Finanzamt mit der entsprechenden Strafe. Mhm. Und sagte, und was ist mit den Leuten, die 42, ne, der, glaube ich, der Attentäter aus Brockstedt, 42 Vorstrafen, der läuft ganz normal frei rum. Ist das nicht eigentlich das Kernproblem? Und dann kommen wir auch nach Hamburg, wo man sich auch fragen muss, wie läuft es in Hamburg irgendwie mit der klaren Bestrafung von Verbrechen?
Ja, ich glaube, genau das ist auch der Punkt. Also zum einen sehen wir, dass viele der Maßnahmen schon umgesetzt werden und auch schon in der Umsetzung sind. Von daher ist es ja umso unverständlicher, dass SPD und Grüne da jetzt so einen Aufriss machen. Vieles ist in der Umsetzung, aber eben noch nicht konsequent genug. Wir sehen, dass noch viel zu viele illegale Migranten zu uns nach Deutschland kommen. Und deshalb, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir hier das Ganze noch schärfer kontrollieren und auch umsetzen. Und zum anderen gebe ich Ihnen völlig recht. Der Rechtsstaat scheint hier nicht so wehrhaft zu sein, wie es sein müsste. Mhm. Wenn wir zu uns nach Hamburg gucken, habe ich jetzt in der letzten Woche gelesen, dass über 47.000 offene Stellen bei der Staatsanwaltschaft, nicht Stellen, sondern über 47.000 offene Verfahren bei der Staatsanwaltschaft sind, wo die Menschen irgendwann den Glauben in den Rechtsstaat auch verlieren, wenn sie sagen, ich bringe was zur Anzeige, und 47.000 nur hier bei uns in Hamburg, das ist eine enorme Zahl, das ist ein Versagen der Justizbehörde, ein Versagen dieses rot-grünen Senats, und von daher müssen wir diese Verfahren abschließen und wir müssen auch schnell Urteile sprechen, weil die Menschen, die straffällig werden, die dürfen nicht erst 2 Jahre später verurteilt werden, sondern da muss die Strafe auf den Fuß folgen, und deshalb müssen wir uns dort deutlich besser aufstellen, auch in der Zukunft in Hamburg, und auch darum geht es jetzt bei der anstehenden Bürgerschaftswahl.
Das geht ja auch so weit, das war beim Triell auch so ein großes Thema, ist glaube ich so einer der Hauptstreitpunkte zwischen Ihnen und dem Bürgermeister. Aber wo man denkt, ja, in bestimmten Dingen hat der Staat aufgegeben. Ich nenne ein einfaches Beispiel: der Hauptbahnhof. So, nun kann man darüber diskutieren, wie hoch die Zahl der Verbrechen beim Hauptbahnhof ist, und wenn man das umrechnet auf die Zahl der Passagiere, die da kommen, alles gut. Ich erlebe nur im Bekannten-, Freundes- und Leserinnen- und Leserkreis, dass ganz viele Eltern ihren Kindern, zumindest ihren Töchtern, sagen, nach 17 Uhr steigst du nicht am Bahnhof, Hauptbahnhof aus, sondern Dammtor. Und du steigst auch in Dammtor ein und du meidest den Hauptbahnhof, weil es sich komisch anfühlt, wenn man sich nicht sicher fühlt. Und da geht's ja los, wenn der Staat das Sicherheitsgefühl nicht mehr gewährleisten kann. Und da muss man ja gar nicht ein junges Mädchen sein oder eine junge Frau, da reicht es auch. Also auch ich habe da Situationen, wo ich denke, wow, was ist das jetzt hier gerade, ne?
Ja, und ich kann die Eltern total verstehen. Ich habe jetzt eine 10-jährige Tochter, die fährt noch nicht alleine zum Hauptbahnhof, aber ich würde ihr genau dasselbe sagen. Und das ist ja erschreckend. Wir müssen ja eine Situation schaffen, wo sich jeder Hamburger, jede Hamburgerin in der ganzen Stadt überall zu jeder Tages- und Nachtzeit wohlfühlt. Mhm. Ich höre das auch von Frauen, die sagen, ich gehe abends nicht mehr raus oder ich fahre nachts nicht mehr mit dem ÖPNV. Und das ist etwas, was mich nicht zufriedenstellt. Der Bürgermeister versucht ja immer zu erzählen, doch Hamburg sei ja eigentlich ganz sicher. Viele Menschen sehen es anders. Ich sehe es auch anders. Die Situation am Hauptbahnhof ist unerträglich. Wir sehen, dass wir wieder eine offene Drogenszene haben, wie damals 2001, als die SPD abgewählt worden ist, weil man es hat jahrelang einfach schleifen lassen, nichts getan hat. Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative in St. Georg gegründet, die gesagt hat, so geht's nicht mehr weiter, wir fühlen uns von SPD und Grünen im Stich gelassen, es muss jetzt endlich was passieren. Sprechen Sie mit den Gewerbetreibenden am Steindamm, die sagen, uns laufen hier die Kunden weg, weil sich hier abends keiner mehr hintraut. Und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat eine Kita in St. Georg, die sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als ein NATO-Draht, um ihr Außengelände zu spannen. Bilder, die ich in Hamburg so nicht mehr sehen möchte, und deshalb setze ich auch einen großen Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit. Wir müssen da deutlich mehr Polizeipräsenz vor Ort haben, wir brauchen Waffenverbot, so ein Videoschutz an Kriminalitätsschwerpunkten, das braucht es jetzt mit aller Konsequenz und nicht ein Augen zu und durch und ein Beschwichtigen, so wie wir das vom Bürgermeister in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört haben.
Und es wäre relativ einfach, weil der Hauptbahnhof ist ja ein klar umgrenztes Gebiet, und wenn man da mal dafür sorgen würde, dass das, wenn man nach Hamburg kommt, dass man nicht denkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet, weil je weiter man sich vom Hauptbahnhof entfernt, desto mehr wird das Hamburg so, wie man sich das vorstellt. Es ist ja vor allen Dingen irgendwie dieser Hauptbahnhof. Ist Sicherheit aus Ihrer Sicht das entscheidende Thema, das Thema, über das die Wahl entschieden wird, oder sind es andere Themen?
Na, neben Sicherheit ist es sicherlich das Thema Verkehr und das Thema Wirtschaft. Mhm. In allen Bereichen hinkt Hamburg hinterher. Aber das Thema Sicherheit ist auch ein großes Thema, weil eine lebenswerte Stadt kann nur lebenswert sein, wenn es auch eine sichere Stadt ist. Und sicher ist Hamburg zurzeit nicht. Wir sehen, dass alleine am letzten Wochenende über 40 Einbrüche in Hamburg stattgefunden haben. Das ist nicht gut, da müssen wir in aller Konsequenz reingehen. Und wir wissen, wir haben die höchste Kompetenzzuschreibung im Bereich der Sicherheit. Deshalb werden wir das Thema natürlich auch weiterhin ansprechen, weil wir da die richtigen Argumente haben. Aber schauen wir uns in der Verkehrspolitik um. Hamburg ist Staustadt. Die Staubelastung im letzten Jahr ist nochmal deutlich extremer geworden. Über 4000 öffentliche Parkplätze in den letzten 5 Jahren zurückgebaut. Fahrspuren, die zurückgebaut werden. Eine Baustellenkoordinierung, die nicht stattfindet. Das muss alles besser werden. Dafür stehen wir als Union. Ja, und die Wirtschaftspolitik, drittes Jahr in Folge. In Deutschland eine Rezession. Das gab es so noch nie. Und auch in Hamburg steigen die Insolvenzen, die Arbeitslosigkeit.
Wobei der Finanzsenator nicht müde wird zu betonen, dass Hamburg im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von noch knapp 2% hatte.
Ja, das ist ja auch nicht richtig. Wir waren im ersten halben Jahr, sah es noch ganz gut aus. Und wenn wir uns das dritte Quartal 2024 angucken, hat Hamburg ein Minuswachstum von 0,9% gehabt, was dazu geführt hat, dass wir auf dem letzten Platz aller 16 Bundesländer waren. Also da wird sich
im dritten Quartal,
so, das zieht sich natürlich durch, das vierte kennen wir jetzt noch nicht. Wenn es so weitergegangen ist, werden wir sicherlich auch dort wieder arge Probleme gehabt haben. Aber Fakt ist, 2/3 der Hamburger Unternehmen, laut letzter Umfrage der Handelskammer, sind unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik von SPD und Grünen. Und da muss es jetzt eine Kehrtwende geben. Die Verwaltung muss schneller werden, die Bürokratie muss abgebaut werden. Wir müssen Unternehmen wieder unterstützen, müssen ihnen Flächen zur Verfügung geben, um sich zu entwickeln. Auch da hat Hamburg große Herausforderungen, vom Hafen ganz zu schweigen. Da ist viel zu tun, und das möchte ich gerne angehen.
Obwohl das so ist, und obwohl die SPD in Deutschland auf historisch nicht niedrigen Umfragewerten sind, aber nicht weit davon entfernt, obwohl es so aussieht, als ob der SPD-Kanzler krachend abgewählt wird mit der kürzesten Amtszeit, die man sich so vorstellen kann, ist es in Hamburg für die SPD relativ stabil? Also in Umfragewerte liegt die SPD so bei 30%, die Grünen bei 20, also Rot-Grün könnte wahrscheinlich so oder so weiter regieren. Die Frage ist, warum ist das in Hamburg so? Warum ist Hamburg ein Faustpfand der SPD, aber so eine Hochburg der SPD? Liegt es daran, dass die SPD-Bürgermeister in Hamburg in vielen anderen Städten und vielen anderen Ländern eigentlich in der CDU wären?
Ja, das würde ich nicht sagen. Also wenn ich mir Peter Tschentscher angucke, ich habe nicht das Gefühl, dass der eine sehr bürgerliche Politik macht.
Aber ein krasser Linker ist er jetzt auch nicht.
Nee, aber
genau wie Olaf Scholz nicht. Klaus von Donani war kein Linker.
Nein, also so. Klaus von Donani wäre Helmut Schmidt. Wir hatten ja auch tolle Bürgermeister in Hamburg. So ist es ja nicht.
Helmut Schmidt, kein Bürgermeister, Vorsicht, nicht.
Genau, Innensenator, genau. Aber Bundeskanzler war. Genau. Von daher gab es da ja tolle Bundeskanzler also oder tolle auch Bürgermeister.
Genau, SPD-Politiker, die...
Genau, die wirklich einen guten Job gemacht haben, gar keine Frage. Peter Tschentscher würde ich jetzt tatsächlich nicht ins bürgerliche Lager einordnen. Aber unterm Strich kann man sagen, den Hamburgerinnen und Hamburgern geht es gut, finanziell oftmals auch gut, obwohl die Armut in vielen Bereichen, die Obdachlosigkeit deutlich gestiegen ist. Aber die Hamburger sind an sich sehr zufrieden, das ist keine Frage. Und das ist jetzt Aufgabe in den nächsten 3 Wochen, kommt ja schon fast durcheinander, den Hamburgerinnen und Hamburgern deutlich zu machen, dass es auch um die Zukunft Hamburg geht, dass es eben nicht Gott gegeben ist, dass der Wohlstand, den wir in unserer schönen Stadt haben, auch morgen noch besteht, sondern dass man immer wieder neue Akzente, neuen Input geben muss und dass diese Selbstzufriedenheit, die dieser Senat ausstrahlt, immer ein süßes Gift ist, was dazu führt, dass man aufhört, besser zu werden, dass man auch ein Stück weit den Blick vernebelt. Es gibt viele Herausforderungen, vor denen Hamburg steht, die können besser werden und trotz allem dem, dass Hamburg eine tolle Stadt ist, ist hier noch so viel mehr möglich und das sehe ich aktuell nur mit einer CDU und das werden wir in den nächsten gut 3 Wochen dann den Hamburgerinnen und Hamburgern auch deutlich machen.
Wie schwer ist dann, Sie haben es gesagt, natürlich treten Sie an, um im besten Fall erster Bürgermeister zu werden, aber Zwischenziel Regierungsverantwortung. Wie schwer ist es dann, wenn eigentlich beide Beteiligten vorher sagen, Grüne und SPD, ach eigentlich wollen wir so weitermachen wie bisher, ist doch schön, wir schwimmen, kommen wir, lass uns in die dritte Legislaturperiode gehen. Wenn ihr das durchzieht, wäre 15 Jahre Rot-Grün. Das ist ja auch immer eine Frage. Sie haben es gerade gesagt. Man muss dann aufpassen, dass man sich nicht zurücklehnt, dass man nicht selbstzufrieden wird, dass man nicht in so eine Routine verfällt. Das war wahrscheinlich damals auch einer der Gründe, warum Ole von Beust an die Macht gekommen ist und warum jemand wie Schill überhaupt so erfolgreich werden konnte, weil die Leute irgendwann gedacht haben, irgendwie, da tut sich ja gar nichts mehr.
Ja, und so ist es. Ist es vergleichbar mit 2001? Also diese Selbstzufriedenheit, diese Bequemlichkeit zu sagen, ach komm, jetzt machen wir das schon 10 Jahre zusammen, dann lass uns das mal weitermachen, hat ja irgendwie ganz vernünftig irgendwie geklappt aus deren Sicht. Aber genau das ist das, was wir nicht brauchen. Mhm. Diese Bequemlichkeit, diese Selbstzufriedenheit. Hamburg muss gestaltet werden, darf nicht nur mittelmäßig verwaltet werden. Und von daher sind die Fronten jetzt klar und da bin ich auch happy drüber. Wer die SPD wählt, wer Peter Tschentscher wählt, bekommt auf jeden Fall die Grünen. Wer das nicht möchte und wer sagt, wir möchten neue Akzente in der Verkehrs-, Wirtschaft- und Sicherheitspolitik, der wählt am 2. März die CDU. Unser Ziel ist es, so stark abzuschneiden, dass es am Ende für SPD und Grüne nicht reicht. Ob es dann für uns für ganz vorne reicht, das wird man sehen. Aber Ziel muss es sein, Rot-Grün abzulesen und das geht nur mit einer starken CDU. Und ich sage das an dieser Stelle auch sehr deutlich. Es geht jetzt darum, das bürgerliche Lager zu stärken und das geht eben nur mit der CDU. Keiner wird mit der AfD koalieren. Die FDP wird es in die Bürgerschaft sowieso nicht schaffen und von daher ist nur eine starke CDU am Ende der Garant dafür, dass es für Rot-Grün nicht reichen wird.
Was sagt es uns, dass die AfD in Hamburg, glaube ich, in der Zwischenzeit am schwächsten von allen Bundesländern ist? Ist das auch ein Signal immer dafür, dass die Zufriedenheit der Menschen mit dem, was in der Stadt passiert, relativ groß ist? Weil sonst wäre die AfD stärker?
Ja, die Zufriedenheit mit dem Senat hat ja in den letzten Jahren auch spürbar nachgelassen. Ich glaube, dass das ein hohes Fund ist und wir sehr glücklich sein können, dass die AfD hier in Hamburg keine Rolle spielt. Das ist wichtig, das ist ein starkes Signal, wenn wir uns die Parteien der bürgerlichen Mitte angucken, wo ich SPD und Grüne auch mit rein zähle, dann mit der CDU kommen wir hier auf rund 70%. Das ist ja wahnsinnig gut, wenn wir in andere Bundesländer gucken. Und da bin ich den Hamburgerinnen und Hamburgern sehr dankbar dafür. Aber sicherlich hat das auch damit was zu tun, dass wir eine sehr urbane Stadt sind und vielleicht schlichtweg hier nicht so viele AfD-Wähler leben wie in anderen Bundesländern. Also auf jeden Fall kann man das heute schon sagen, die AfD wird keine Rolle spielen. Das ist gut. Es geht jetzt quasi nur noch darum, Rot-Grün oder eine Regierungsbeteiligung der CDU, dass wir aus dieser Lethargie auch ein Stück weit auferstehen. Damals haben ja selbst Sozialdemokraten Helmut Schmidt immer von der schlafenden Schönen gesprochen. Mhm. Ja, Hamburg ist eine schöne Stadt, eine großartige Stadt, aber es liegen noch so viel mehr Potenziale in Hamburg und die wollen wir heben und dafür kandidiere ich.
Man kann immer noch besser werden. Wie weit profitiert Hamburg davon? Da ist natürlich der Finanzsenator auch immer ganz stolz und sagt, naja, wir halten ja die Schuldenbremse ein, wir haben kein Problem. Das liegt natürlich an einer Entscheidung, die damals auch umstritten war, die, wo man sagen muss, die eine CDU-Entscheidung war, nämlich unter der Führung dann auch des ehemaligen Finanzsenators Wolfgang Peiner, richtig, nämlich die Beteiligung der Stadt an Hapag-Lloyd. Und letztendlich, wo die Stadt jetzt Milliarden für ihren Haushalt bekommen hat und dann natürlich lächelnd sagen können, wir haben die Schuldenbremse eingehalten.
Ja, genau. Das ist der Punkt. Das ist einerseits natürlich gut für unsere Stadt. Es war damals die goldrichtige Entscheidung von Wolfgang Peiner und der CDU unter Ole von Beuys zu sagen, wir kaufen Anteile von Hapag-Lloyd zurück. Es war ja wichtig, den Hapag-Lloyd am Standort zu halten, Arbeitsplätze zu halten. Und das hat sich jetzt als Glücksgriff erwiesen, wo jetzt vor allem die SPD von profitiert, weil wir Milliarden Dividenden von Hapag-Lloyd haben, was natürlich den Haushalt entlastet, keine Frage. Ich würde mir wünschen, anstatt das Geld irgendwo in den allgemeinen Haushalt fließen zu lassen, dass wir in die Zukunft unserer Stadt, in Innovation, in Forschung, in Bildung dieses Geld investiert hätten. SPD und Grüne haben es irgendwo in dem allgemeinen Haushalt untergehen lassen. Das ist schade, es ist eine vertane Chance. Aber klar, dadurch hat Hamburg mehr Spielraum, wenn wir uns den Doppelhaushalt 23-24 angucken und jetzt den Doppelhaushalt 25-26 sehen wir, dass wir einen Aufwachs von 18% haben, was die Einnahmesituation angeht. Das ist eine komfortable Situation, in der es sich natürlich auch recht komfortabel und einfach regieren lässt, das ist keine Frage, aber das ist nicht der guten Arbeit des Senats zu verdanken, sondern einfach den glücklichen Umständen, dass wir starke Unternehmen in Hamburg haben und dass die CDU damals eine sehr richtige Entscheidung beim Kauf von Hapag-Lloyd getroffen hat.
Aber wir haben gesehen in der Ampelregierung, was es bedeutet, wenn das Geld, was Differenzen übertünchen kann, plötzlich nicht mehr da ist. Dann daran ist diese Ampel zerbrochen. Wir erinnern uns, Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ist natürlich hier viel einfacher. Haben Sie Kontakt nochmal zu Ole von Beust und hat der nochmal Hinweise, Ratschläge, was man machen kann? Mein Eindruck ist ja auch, dass damals Ole von Beust auch gewonnen hat, weil die Hamburger irgendwann diesen drögen, relativ drögen, sachlich orientierten, nüchternen Stil dieser Hamburger Bürgermeister leid waren. Und dann Er ist ja aus meiner Sicht nicht gewählt worden, weil er jetzt irgendwie, weil die sich sagen, der ist jetzt fachlich viel besser als Ortwin Runde oder als wer auch immer, sondern ist auch gewählt worden, weil das ein anderer Typ war, weil die Hamburger das Gefühl hatten, es wäre schön, wenn diese Stadt mal ein Leben, etwas lebenslustiger, fröhlicher, sympathischer Mensch verkörpern würde. Spielt sowas heute in dieser Stadt noch eine Rolle? Ich frage das deshalb, weil man hat das beim Triell gemerkt, hat man gedacht, wow, die drei Kandidaten, die da auf der Bühne stehen, das sind alles anständige Hamburger, die kann man jeden von wählen. Und die Debattenkultur auch im Publikum war jetzt so, dass es alles sehr sauber und anständig war, aber dass dieses Moment, was es anderswo gibt, offensichtlich fehlt.
Also Ole von Beust war ein großartiger Bürgermeister. Das waren 10 sehr wertvolle und gute Jahre für Hamburg. Und Ole von Beust war ja nicht nur Bürgermeister, sondern er war ja irgendwie auch unser Ole, wenn wir gesehen haben, was auf der Straße los war.
Also es war einer der wenigen, das war so ein richtiger Landesvater.
Genau, so vergleichbar auch wie mit dem Daniel Günther, Henrik Wüst, wo die Menschen sagen, wow, das ist unser Bürgermeister. So, das hatten wir seitdem in Hamburg nicht mehr. Und ich bin im engen Austausch mit Ole von Beust. Wir haben ein sehr enges, gutes, freundschaftliches Verhältnis. Und natürlich gibt er mir, wenn ich ihn frage, auch Ratschläge. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das, was er schon erreicht hat, da möchte ich gerne hin. Und er sagt, Dennis, mach genauso weiter. Ich sehe viele Gemeinsamkeiten zwischen uns und von daher, glaube ich, sind wir da insgesamt auf einem guten Weg. Aber genau diese Zeit, diesen Aufschwung, den wir damals nach 2001 in Hamburg erlebt haben, der der Stadt so gut getan hat, mit der Hamburg als wachsende Stadt, das war toll. Genau diesen Aufschwung braucht es jetzt auch. Also wir haben eine sehr vergleichbare Situation 2001 wie heute.
Zum Glück natürlich nicht, was die Mehrheitsbeschaffung damals belangt. Das darf man nicht vergessen.
Das stimmt.
Ronald Schill damals, den bräuchte man heute nicht mehr.
Gott sei Dank. Ja.
Ich habe mit Katharina Fegebank auch gesprochen, wie man das eigentlich seinen Kindern, sie hat ja zwei Zwillinge, erklärt. Die hat erzählt, das fand ich interessant, dass sie zwischen Weihnachten und Neujahr auf die zugegangen ist und gesagt hat, also Mama wird jetzt eine Zeit lang noch weniger da sein als bisher. So, ich habe gesehen, ihre Tochter war beim Triell mit dabei. Wie nimmt ihr es eine 10-Jährige wahr, wenn der Papa plötzlich überall an jeder Straße hängt ein Plakat und dann hängen große Plakate und der Papa ist im Fernsehen, der Papa ist in der Zeitung und in der Schule wird drüber gesprochen. Was macht das mit so einem Kind?
Also ich war ganz glücklich, dass sie gesagt hat, hey Papa, ich würde gerne mitkommen. Gibt es die Chance, dass Mama und ich mitkommen? Ich sage, ja, kriegen wir bestimmt hin. Und habe ich mich sehr drüber gefreut, weil es ja natürlich auch ein besonderer Moment war. Es war mein erstes Triell als Bürgermeisterkandidat. Stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass das mit ihr relativ wenig macht. Also sie ist jetzt 10 Jahre alt. Ich war jetzt die letzten 10 Jahre auch schon immer sehr präsent, ob jetzt auf Plakaten. Das ist natürlich jetzt nochmal deutlich mehr. Aber ich habe eher das Gefühl, für sie ist das normal. Klar, wenn wir mal an einem Großflächenplakat vorbeifahren, sagt sie, ah, guck mal, Papa, da steht noch ein Plakat. Aber ich glaube, sie hat viel mehr mit irgendwie mit Reiten, ihren Pferden und Freundinnen zu tun, als sich Gedanken über den Papa zu machen. Sie drückt mir natürlich die Daumen, sagt jeden Morgen viel Erfolg, du schaffst das. Das ist ein gutes Gefühl, aber ansonsten ist sie ein Kind wie jedes andere auch und ganz normales Mädchen, was mit Puppen und mit ihren Schleichpferden spielt.
Sie haben in dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, geschrieben, die wichtigste Entscheidung auf Ihrem Karriereweg war, 2001 in die CDU einzutreten. Im Nachhinein. Sie sind ja damals nicht eingetreten, weil Sie gedacht haben, Moment, das könnte ja auch eine berufliche Perspektive sein.
Nein.
Das waren 17 damals, ne, oder?
Ja, ich war 17. Das war damals der Wahlkampf von Ole von Beuys, kurz bevor er Bürgermeister wurde.
Stimmt, 2001, genau.
2001. Ich hatte auch damals das Gefühl, eigentlich hatte ich da nur Fußball im Sinn. Es war kurz nach meiner Verletzung, wo ich auch gesagt habe, hey, okay, das Leben hatte auch noch was anderes, außer Fußball zu bieten. Und ich war damals unzufrieden, wurde damals am Dammtorbahnhof tatsächlich auch überfallen. Mir wurde die Jacke, das Portemonnaie abgenommen.
Okay.
Ich gesagt, okay, es muss ich jetzt irgendwas tun und ich möchte jetzt unsere Stadt verbessern, möchte ihr was zurückgeben und bin damals tatsächlich eingetreten. Und klar war das der Grundstein dafür, dass ich hier heute Bürgermeisterkandidat in dieser tollen Stadt für die CDU sein kann. Ich habe es keine Sekunde bereut. Es war nach einer Podiumsdiskussion, dann bin ich nach Hause gegangen. Damals gab es schon Internet, so irgendwie die Anfänge oder so mit so einem knisternden Router. Und dann bin ich in die CDU eingetreten. Dann ging das relativ schnell mit dem Bauprüfausschuss im Alstertal, Regionalausschuss, Bezirksversammlung und von daher würde ich schon sagen, habe ich das Politikgeschäft von der Pike auf gelernt und das hilft heute.
Und es war damals auch klar irgendwie, ich gehe in die CDU wegen der CDU oder eher wegen Ole von Beuys?
Also A, hat mich Ole von Beuys beeindruckt, B, wollte ich was machen, C, waren meine Eltern jetzt nicht super politisch, aber haben auch immer die CDU gewählt und ich habe mir ganz nüchtern die Wahlprogramme damals angeguckt und habe gesagt, alles klar, das Thema Sicherheit, was mich damals sehr interessiert hat, das kann nur die CDU voranbringen, hat sich dann ja auch als goldrichtig erwiesen und deshalb habe ich nicht lange gezögert, bin am selben Abend noch in die CDU eingetreten und ja, das war der Anfang von allem, was noch gekommen ist, von daher war das natürlich die wichtigste Entscheidung. Hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, würden wir beide hier heute nicht zusammensitzen.
So ist es. Der Job bei Pflegen und Wohnen, ruht der eigentlich? Gibt es sowas? Oder ist der, also wenn jetzt übermorgen Sie sagen, ich habe keine Lust mehr, dann könnten Sie dahin zurück? Nee, wie ist es denn jetzt? Ist jetzt ja ein anderer Betreiber, ne? Die Stadt wieder. Das wäre lustig.
Ich habe da 7 Jahre gearbeitet bei Pflegen und Wohnen und 2020, als ich Fraktionsvorsitzender wurde, ist dieser Arbeitsvertrag quasi ruhend gestellt worden. Also ich bin quasi beurlaubt, ohne Bezüge. Und von daher, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust mehr auf Politik, könnte ich da theoretisch wieder anfangen. Genau, so funktioniert das. Wir sind ja alles Teilzeitabgeordnete. Ich jetzt nicht mehr. Ich darf das Vollzeit machen. Aber Politik ist natürlich immer auch ein Mandat auf Zeit. Wir müssen alle 5 Jahre wiedergewählt werden. Und von daher ist es eigentlich gute Tradition, dass man dann für die Zeit, wo man in Hamburg dann Verantwortung übernimmt, beurlaubt wird. Ob das jetzt in Zukunft noch der Fall sein wird, das wird sich alles zeigen. Aber ich hatte 7 gute Jahre dort bei Pflegen und Wohnen und weiß, wie wichtig auch die Pflegepolitik in Hamburg ist.
Und man lernt ja auch in Hamburg dazu, irgendwie, das sage ich immer, wenn hier Unternehmer in diesem Podcast sind oder Stefan Kunz neulich in einem langen Gespräch, in Hamburg ist dieses, dass man lange an etwas bleibt, da dran bleibt, glaube ich, wichtig. Also man kann nicht glauben, dass man nach Hamburg kommt und nach 3 Jahren hätte man hier irgendeine Bedeutung. In der Regel ist nach 3 Jahren, dass die Leute sagen, okay, der ist immer noch da, da fangen die an, sich für einen zu interessieren. Mich würde noch zum Schluss ganz kurz wegen Pflegen und Wohnen interessant, also die Stadt steigt da wieder voll ein. Und wenn man mit dem Bürgermeister spricht über Asklepios, dann ist immer noch dieser tiefe Wunsch da, eigentlich müssten wir das doch auch irgendwie wieder als Stadt übernehmen. Und ich frage mich, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass die Stadt so viele Dinge wieder an sich reißt in einer Phase, wo wir sagen, boah, gibt es nicht sowieso viel zu viel Menschen, die für den Staat arbeiten, viel zu viel Beamten, viel zu viel Ausgaben des Staates, irgendwie Würden Sie diese Diskussion ein für alle Mal beenden, um Asklepios?
Ja, vor allem ist die Stadt ja nicht der bessere Unternehmer. So. Ich meine, wir haben das damals bei Pflegen und Wohnen gesehen, als 2006 das Ganze privatisiert worden ist. Es war ein Elend, wie die Menschen dort gelebt haben. Unter anderem ein Hamburger Kaufmann hatte Pflegen und Wohnen dann übernommen, hat das wirklich zu einem tollen Pflegeheimbetreiber. Ich kann das beurteilen, weil ich 7 Jahre dort gearbeitet habe, mit sehr guten Bedingungen. So, und jetzt hat die Stadt das wieder zurückgekauft. Ich fand das gut, weil sich kein anderer Investor gefunden hat. Ansonsten war die Gefahr, dass vielleicht die Chinesen dort eingestiegen werden. Das wollten wir alle nicht. Von daher begrüße ich diesen Schritt ausdrücklich. Erwarte jetzt aber auch, dass die Stadt es besser macht, als wie damals zur SPD-Regierungszeiten. So, und Gleiches ist ja auch bei Asklepios, wenn wir ehrlich sind. So, klar gibt es viele Menschen, die sagen, Pflege gehört irgendwie in die öffentliche Hand. Aber wenn wir uns angucken, wie Asklepios damals aussah, weil es noch der Landesbetrieb Krankenhäuser war, bevor Asklepios eingestiegen ist, das war schon in einem bedauernswerten Zustand, nicht, dass es die Steuergelder die Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Die medizinische Versorgung war nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. So, und Asklepios ist reingegangen, hat dort ein hochmodernes Unternehmen aufgebaut mit einer hervorragenden medizinischen Versorgung. Die Stadt ist ja weiterhin noch auch beteiligt an Asklepios. Und da zurzeit Asklepios nicht bereit ist, seine Anteile zu verkaufen, erübrigt sich die Diskussion. Das sagte Peter Tschentscher zu Recht auch. Deshalb brauchen wir uns da aktuell keine Gedanken drüber machen. Aufgabe der Stadt ist es weiter, dafür zu sorgen, dass hochwertige Medizin bei Asklepios angeboten wird. Das wird es. Und von daher sehe ich jetzt keinen Bedarf, an dem Status quo etwas zu ändern. Gerade vor dem Punkt, dass es aktuell eine Scheindiskussion ist, weil Pflegen und Wohnen, sondern Asklepios aktuell gar nicht verkaufen.
Und wer weiß, ob man die Stadt das überhaupt bezahlen könnte. Umgekehrt, in anderen Bereichen hat die Stadt dann gar kein Problem damit, Anteile abzugeben. Ich spreche über die Hala und MSC. Ja,
großer Fehler. Großer Fehler, der dort passiert ist. Der Hamburger Hafen ist in schwerer See. Wir sehen, dass der Hamburger Hafen seit Regierungsübernahme der SPD in Hamburg von Platz 14 auf Platz 23 der weltgrößten Häfen durchgereicht worden ist. Wir einen hohen Investitionsstau haben, der Hafen zu langsam ist und auch zu teuer. Das müssen wir dringend ändern. Aber die Entscheidung von Peter Tschentscher und seiner SPD, den Hamburger Hafen, auch die kritische Infrastruktur zu großen Teilen an MSC zu verkaufen, da waren sich alle Hafenexperten, mit denen ich gesprochen habe, einig, das war nachteilig für Hamburg, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich hätte mir gewünscht, dass man MSC eine Terminalbeteiligung gibt, vielleicht auch ein neues Terminal baut. Es geht gar nicht gegen MSC, sondern MSC an dieser kritischen Infrastruktur zu beteiligen, war nachteilig, weil wir wissen, MSC verfolgt langfristig andere Ziele, als die Stadt sie verfolgt. Und trotz, dass die Stadt eine kleine Mehrheit hat, mit der sich der Bürgermeister immer rühmt, führt es ja dazu, dass wir sehr, sehr viele Nebenabreden haben, wo es eine Einstimmigkeit braucht zwischen MSC und Hamburg, gerade was die Zukunft des Hamburger Hafens angeht. Deshalb bleibe ich dabei. Es war ein großer Fehler, MSC diese Macht am Hamburger Hafen zu geben. Jetzt ist es passiert. Jetzt müssen wir gemeinsam gucken, dass wir das Beste draus machen und unseren Hamburger Hafen fit für die Zukunft bekommen.
Lieber Dennis Thiering, vielen Dank. Nächste Woche, übernächste Woche dann Şansu Özdemir und Peter Tschentscher sind hier und dann noch Katharina Blum. Bis dahin. Tschüss.
Herzlichen Dank. Ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.